Willkommen zurück bei Frère Johns mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um eine Hymne über Tod und Leben. Wenn die Gottesknechtlieder den geistlichen Höhepunkt der hebräischen Schriften darstellen, dann erreicht das vierte und letzte Lied in Jesaja 52, 13 bis 53, 12 den wirklichen Gipfel. Beim Lesen wird ein Christ unweigerlich darüber staunen, dass eine solche Botschaft etwa 500 Jahre vor dem Leiden und Sterben Jesu ausgesprochen werden konnte. Es ist, als ob der Zeitunterschied zwischen diesen beiden auf fast nichts zusammengeschrumpft sei, wie wenn man von einer Bergspitze aus einen anderen Gipfel sieht, der in Wirklichkeit ziemlich weit entfernt ist. In dieser Höhe sieht es so aus, als müsste man sich nur ausstrecken, um den anderen Gipfel zu berühren, aber um wirklich dorthin zu gelangen, muss man hinabsteigen. In den Nebeln des Tales hat man dann immer noch einen langen Marsch vor sich. Dieses Bild bringt die Situation Israels nach der Prüfung des Exils zutreffend zum Ausdruck. In seinen herausragenden Vertretern hatte es eine klare Vorstellung von dem, was Gott von ihm erwartete und ihm anbot, und beides ist fast das Gleiche, aber erst Jahrhunderte später kam dieses Wissen in der Seele des Volkes an und bereitete damit den Boden für den neuen Samen. Das vierte Gottesknechtlied ist ein Hymnus des Leidens, des Todes und der Erhöhung, in dem die anderen drei wieder aufgenommen und vervollständigt werden. Und hier ist dieses Lied. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und kein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen war. So wollte ihn Gott zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Zu Beginn kündigt Gott die Erhöhung seines Knechtes an. Dann werden alle, die ihn vorher verachtet haben, die Massen, die Könige der Völker, bei seinem Anblick überwältigt und erstaunt sein. Daraufhin bringen diese Leute ihre Verwunderung zum Ausdruck. Wenn dieser in seiner äußeren Erscheinung so elende und erbärmliche Knecht, Gottes Geliebter war und ist, wie können dann seine Leiden erklärt werden? Die Antwort lautet, nicht er, sondern sie seien schuld, denn er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Prüfung des Knechts führt ihn bis zum Tod. Er wird mit einem Lamm verglichen, das man zur Schlachtbank führt, zu einem Sühnopfer. Aber selbst der Tod verhindert nicht seine Erhöhung. Das wird am Ende ziemlich unbeholfen geschildert. Der Prophet ringt nach Worten, um eine Wirklichkeit auszudrücken, die weit über sein normales Bewusstsein hinausgeht, und am Ende wird dies offenkundig. Dieser Abschnitt bestätigt die Veränderung in der Geschichte des Gottesvolkes, wie sie sich durch die Zerstörung Jerusalems im Jahre 587 vor Christus und die Gefangenschaft in Babylon darstellt. Auch wird hier der Schlüssel geliefert, um diese Ereignisse zu interpretieren. Von Anfang an war Israel sich seiner Sonderrolle bewusst und wollte doch zugleich eine Nation wie die anderen sein. Wir haben gesehen, wie diese beiden Tendenzen ständig miteinander in Konflikt gerieten, besonders in den Texten, die die Ursprünge der Monarchie beschreiben, und wie sich am Ende eine Art politischer Realismus durchsetzte. Wir haben auch gesehen, wie nuanciert Gottes Urteil über diese Entwicklung war. Es ist in Wirklichkeit zwar ein Mangel an Vertrauen zu mir, so sagt er es sinngemäß zu Samuel, aber in der gegenwärtigen historischen Zwangslage ist die Zeit für etwas anderes noch nicht reif, also gib ihrer Bitte nach. Auf die nötige Reife, die noch eintreten muss, kann Gott in der Gewissheit warten, dass sein Sauerteig schließlich den zähen Teig der menschlichen Widerspenstigkeit durchdringen wird. So begann die Monarchie in Israel zwar als Abenteuer mit durchaus positiven Begleiterscheinungen, dennoch hatte sie keine Kraft, sich dem Hang zur Eigenmächtigkeit und Selbstherrlichkeit zu entziehen, der in ihr schlummerte. Der traditionelle Glaube an den einzigartigen Rang des Volkes, verbunden mit der konkreten Existenz als Nation wie alle anderen, ermöglichte ein schlimmes Zerrbild, nämlich Gottes Berufung als ein Privileg zu verstehen, das Rechte über andere Menschen verleiht. Immer, wenn wir Gottes Gabe als persönlichen Besitz betrachten, der uns von Rechts wegen zusteht und nicht als freie Gabe, die eine besondere Verantwortung mit sich bringt, sind wir in der Gefahr, in eine engstirnige Selbstüberschätzung zu verfallen, in einen Zustand der Selbstgerechtigkeit, indem wir uns selbst für die Kraftquelle halten. Nur die können glaubwürdig im Namen Gottes sprechen, die bereit sind, auf alle menschlichen Wünsche und Mittel zu verzichten, die zu Selbstgefälligkeit und Selbstüberhebung führen. Es besteht Anlass zur Sorge, wenn die von Gott Erwählten in dieser Welt zu reich und zu mächtig sind. Besser sollten sie nicht in eine solche Lage kommen, nicht aus einer abartigen Freude, sich selbst in den Schmutz zu ziehen, sondern einfach deshalb, um die Einzigartigkeit der Gabe, die wir empfangen haben, zu schützen. In diesem Sinne beschreiben die Gottesknechtlieder, wenn auch nicht endgültig, so doch in prophetischer Vorwegnahme, das Ende der Versuchung, überheblich zu sein. Frühere Propheten haben bestimmte Formen der Arroganz und Selbstsucht bekämpft und das Kommen eines demütigen und friedfertigen Königs vorausgesagt. Aber hier wird das Machtstreben an der Wurzel gepackt. Der auserwählte Knecht Gottes wird als Niedrigster der Niedrigen geschildert, und das ist kein Zufall, sondern wesentlicher Bestandteil seiner Sendung. Die Prüfungen des Gottesknechts sind nicht etwa vermeidbare Pannen, im Gegenteil, sie sind nötig, um die Völker in Staunen zu versetzen und Gottes Heil an die äußersten Enden der Erde zu bringen. Am Rande erwähnten wir, dass der Gottesknecht einige Züge eines Königs trägt. Ob nun der Prophet einen bestimmten Erben des Hauses David im Sinn hatte oder nicht, eigentlich kommen die besten Wesenszüge der Monarchie in der Gestalt des Gottesknechtes zur Geltung. Erinnern wir uns, dass diese zwiespältige Institution weder ein bloßer Beweis für die Untreue der Nation noch einfach das kleinere von zwei Übeln war. Mit dem Haus David war eine besondere Verheißung und ein Segen verbunden. Freilich waren die messianischen Traditionen während des Exils zeitweise verhüllt. Ezechiel und Deuteronomium hatten zu diesem Thema sehr wenig zu sagen, wohl als Folge der Situation in einer besiegten und verbannten Nation. Die positiven Aspekte der königlichen Theologie sind in der Gestalt des Gottesknechts angesiedelt. Das fünfte Buch Mose, Deuteronomium, hatte bereits ein Porträt des idealen Königs als Mann des Volkes gezeichnet, der sich sowohl seinen Landsleuten als auch der Tora verpflichtet weiß. Und das Buch Ezechiel reserviert ein Amt im wiederhergestellten Israel für einen, Zitat, einzigen Hirten, der sie auf die Weide führt, meinen Knecht David. Der Ausdruck mein Knecht David und das Verb einsetzen spielen auf die Weissagung Nathans als Grundlage der davidischen Dynastie an, so in 2. Samuel 7. Tatsächlich wird David manchmal Gottesknecht genannt, aber wenige seiner Nachfolger hätten diesen Titel verdient. Sie zogen es vor, sich um sich selbst zu kümmern, anstatt um die ihnen anvertraute Herde. Mehr und mehr übernahmen die Propheten in Israel die von den Herrschern vernachlässigte Verantwortung, nämlich darauf Acht zu geben, dass das Volk sich nicht verirrte. Darin folgten sie dem Beispiel des Mose und bewirkten somit eine Art Rückkehr zu den Wurzeln. Und doch war der Prophet nicht der eigentliche Führer der Nation, wenn er auch meist die Unzulänglichkeiten des Königs ausglich. Der Gottesknecht aber versöhnt in seiner Person die königlichen und die prophetischen Traditionen. In ihm fallen persönliche Berufung und Institution zusammen. So zeigt er auf, dass die wahre Autorität des zur Führung des Volkes Berufenen nicht in selbstherrlicher oder unumschränkter Macht besteht, sondern vielmehr in der Gemeinschaft mit Gott und in der Solidarität mit dem Volk sowie in der Bereitschaft zwischen beiden zu vermitteln. Könnte das nicht die Deutung des geheimnisvollen Ausdrucks sein, der auf den Gottesknecht angewandt wird, nämlich ein Bund für mein Volk? Derjenige, der durch das Leben, das er führt, Gott und sein Volk zusammenzuhalten versucht, auch wenn er in diesem Versuch auseinandergerissen zu werden droht? Das waren die Ausführungen von Frère John zum Thema eine Hymne über Tod und Leben bzw. eine Auslegung des vierten Liedes vom Gottesknecht. In der nächsten Episode geht es um den Antityrann. Bis dahin danke fürs Zuhören und bleibe behütet.